Ja, ich glaube, das reicht jetzt. So, herzlich willkommen zur Klangküche. Für uns ist Montagabend, für euch frühestens Dienstag. Und wir nehmen heute eine neue Folge auf, ein ganz bisschen in einer anderen Konstellation als sonst. Denn, schöne Grüße gehen raus, der liebe Sinan ist leider krank, liegt, glaube ich, mit über 40 Grad Fieber im Bett und kann heute leider nicht bei uns sein. Aber der Jonas ist eingesprungen.
Ja.
Jonas.
Hallo, hallo. Hallo. Schön, dass ich da bin.
Genau, also viele Hörer kenne ich ja schon, bist ja schon öfter eingesprungen hier in der Klangküche oder auch in den Premium-Folgen. Und finde ich super, dass du das hier machst.
Gerne.
Und
gerne.
Ja, und wir haben einen Gast heute wieder. Und zwar ist der PH Electro da oder der Paul.
Ja, hallo, schönen guten Abend alle zusammen.
Willkommen, ja, schön, dass du da bist.
Ja, sehr gerne, ich freue mich. Dankeschön.
Ja, es war übrigens, aus der Community kam der Wunsch, dich einzuladen mal und wow. Das haben wir auch gemacht und super, dass es geklappt hat.
Mhm,
freue ich mich richtig. Gut, ich würde sagen, bevor wir loslegen und den Paul ein bisschen ausquetschen, erstmal stellt er sich gleich vor und dann erzählt er uns, was er so die ganze Zeit gemacht hat in den letzten Jahren. Machen wir kurz das Intro und dann geht's ab hier.
Yo, 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 es ist Klangküchenzeit. Oh mein Gott.
Right there. Gut, Paul.
Ja.
Dann erzähl doch mal. Ich bin mir nicht sicher, ob jeder unserer Hörer dich kennt. Viele Musikproduzenten aus Deutschland und DJs kennen dich natürlich, wissen auch, was du so produziert hast und haben auch garantiert deine ganzen Platten und Singles gespielt in den letzten Jahren. Mhm. Aber für die Leute, die dich nicht kennen, erzähl doch mal eben kurz, wer du bist.
Ja, ich bin der Paul Hutsch. Ich bin 43 Jahre alt und ich sag mal seit 1994 im Music Business. Da habe ich meine ersten Platten rausgebracht. Damals noch Rave und ein bisschen Hard Trance und Hardcore. Und ja, seit 94 mache ich halt Platten und so richtig den Durchbruch hatte ich dann mit den Sachen von 89ers bis Heiko und Maiko, Rave Allstars, dann später PH Electro und 20 andere Projekte, die vielleicht jetzt nicht so bekannt sind, ja, aber das 89ers PH Electro Ding war natürlich das sehr, sehr, ja, das bekannteste letzten Endes und auch gerade die letzten Jahre. Ja, und ich bin quasi so ein Urgestein der Hands-Up-Szene, kann man so mitsagen. Und ja, also Songs wie 89ers Ball, Weapon Boogie für 89ers halt oder Englishman in New York, San Francisco für PA Electro dürfte dem einen oder anderen dann doch bekannt sein.
Ja, auf jeden Fall. Kurze Randnotiz, wir packen auch ein paar Songs von dir auf unsere Playlist zum Podcast. Und dann hören wir in den Premium-Folgen, hören wir dann mal rein, dann können wir ein bisschen anspielen, die Sachen. Hier können wir es leider nicht machen, da gibt es noch ein bisschen Probleme, so, wenn die Folgen auf YouTube hochgeladen werden. Könnte sein, dass es geclaimed oder gesperrt wird, deswegen reinhören in den Premium-Folgen und hier in den Free-Folgen sprechen wir nur drüber. Ich habe gerade deinen Wikipedia-Artikel hier offen und habe mit Erstaunen festgestellt, dass du einer meiner All-Time-Favorites produziert hast.
Okay.
Also ich habe es wirklich gerade erst gelesen. Und zwar Piano in Trance oder in Trance, wie auch immer das heißt.
Ja.
Mitte der 90er, so eine Rave-Nummer war das.
Genau.
Ich habe irgendeine Compilation damals mir gekauft. Also ich war dann auch 15 ungefähr.
Ja.
Also Baujahr 80. Und das weiß nicht, ob das hier von EDX oder so. Oder nicht EDX, EDM. Ach, weiß nicht. Hard Trance Explosion oder so, ich weiß gar nicht mehr, gab es so eine Compilation-Reihe.
Ja.
Ich glaube, da war die Nummer drauf.
Ja, ja, genau. Also das war so der, wirklich auch der Start. Ich glaube, 94 haben wir die produziert. Die Nummer ist viel, viel älter. Ich habe ja da, also ich mache ja schon seit vor 1993 Musik, sondern ich habe mit 8, 9 Jahren die ersten Synthesizer gehabt, war so wie so ein Verrückter, hat meine Eltern genervt mit, ich kann alles Songs von Nena bis, weiß ich nicht, Hubert K. nachspielen und alles Mögliche. Und dann hatte ich natürlich meine ersten Bands, die ich dann gegründet hatte. Wir haben so Depeche Mode Cover, Synthie-Pop Sachen gemacht. Und da habe ich halt einen Song geschrieben. Ich glaube, das ist dann 89 oder 90 oder so. Das war diese Piano in Trance Melodie. Und das war, die war einfach so auf 80 oder auf 100 Beats per Minute. Und die habe ich damals dann meinem Kollegen vorgespielt, mit dem ich dann dieses Cyclone Tracy, das war das Projekt, wo Piano in Trance mitgemacht worden ist, den habe ich das vorgespielt und der war total begeistert von diesen Harmonien. Ja, und dann haben wir das Projekt quasi gegründet und hatten gleich einen Deal bei dem damaligen Label Le Petit Prince oder auf Friends hieß das, war so ein Unterlabel davon. Später dann Alphabet City, dem einen oder anderen. Dir wird das was sagen, wenn du 80er Baujahr bist.
Ja, auf jeden Fall.
Genau, ja, und so ist die Geschichte von diesem Song. Und letztens hat es sogar diese Hardstyler, wie heißen die nochmal? Noise Controllers haben das sogar gecovert.
Ach, interessant.
Ah, die kennt man ja.
Mhm. Ja, genau.
Also
ja.
So. Le Petit Prince war ja ein ziemlich angesagtes Label damals schon, ne?
Absolut, absolut.
Ja. Und das war ein Riesenlabel dabei.
Absolut. Und das Spannende ist, mit dem Marc Romboy arbeite ich heute noch zusammen, der das Label gemacht hat. Später dann Marc Eclot und so. Mhm. Und wir sind heute richtig gute Freunde und haben auch ein Studio zusammen. Und ja, so bin seit über 25 Jahren mit ihm befreundet und wir arbeiten halt zusammen. Und das finde ich ganz spannend irgendwie so.
Ist ja nicht auch Dropout Records?
Genau.
So, das gehört auch zu, ne?
Genau, das ja. War dann später dann Alphabet City, war die Firma, ja. Und die hatten dann ganz, ganz viele Unterlabels, von Dropout bis Alphabet, weiß der Geier was, weiß ich alles nicht mehr.
Mich würde mal eben interessieren, 1994, da hat man ja noch ganz anders produziert als heute. Ne? Mhm, also hatte die wirklich da so Studio voll mit Hardware und oder wie sah es damals aus?
Absolut. Wir haben die Sachen noch mit Tape-Recordern aufgenommen, mit 8-Spur, Fostex, Bandmaschinen. wir hatten riesige Mischpulte von 3 Metern, von 303, TR-909. Gut, die haben wir auch noch jetzt im Studio, aber wir haben also all die ganze Hardware haben müssen, Hallgeräte, da gab's das überhaupt noch nicht. Und es war damals für uns, das weiß ich noch, bahnbrechend, dass überhaupt Time-Stretching möglich war. So, das ist ja heute eine Grundfunktion in allen Programmen, aber da mussten wir vorher Synthesizer kaufen, die dann 5.000 Euro oder Mark damals gekostet hat von Roland, die dann in der Lage waren, Time-Stretching zu machen. Das war überhaupt nicht möglich.
Wenn du so Loops aufs richtige Songtempo haben wolltest, ja, war damals eine Wissenschaft.
Ja. Das war nur Pitching. Boah, ne? Wir haben, also ich weiß noch, wenn wir so Breakbeats dann gemacht haben, dann waren wir, ja, ich habe damals schon mit Cubase, seit 1990 arbeite ich auch mit Cubase. Und da war das immer so 127,937, bis der Loop dann lief, weil wir konnten es nicht anders machen. Oder wir hatten den Pitch halt verstellen müssen, aber so einfach jetzt mal reinziehen und sync, das war nicht. Das waren manchmal Stunden Arbeit, bis der Beat gesessen hat. Also das kann man sich ja heute überhaupt eigentlich nicht mehr vorstellen. Ne?
Ja, kann man sich nicht mehr vorstellen. Deswegen frage ich danach. Und ja. Stellt sich auch die Frage, das war ja alles sauteuer damals, auch ja. Die Hardware. Ne? Hat man damals mit Musik so gut verdient, dass man das da reinvestieren konnte oder... Also vom Himmel ist es ja nicht gefallen, ja. Die ganze Technik.
Ja, das stimmt. Also das war so, wir haben uns aus der Not natürlich zusammengetan irgendwie. Ne? Der eine hatte den Synthi, der andere hatte den Sampler und dann war man so eine Nerdgruppe, sag ich mal so. Ich habe irgendwann mal mit Fußball aufgehört und dann einfach nur noch mit so Leuten abgehangen, die Synthesizer gehabt haben. Damals war ja das Techno-Ding noch gar nicht so riesig, ne? Und dann hat man halt, oder der Kollege hat dann das Konfirmationsgeld ausgezahlt bekommen und hat sich dann für 5.000 Mark dann ein Synthi gekauft und der andere hatte wieder, wir hatten das gute, große Glück, ein Kumpel von mir, der hat einen ziemlich reichen Papa gehabt. So, ne, und der hat dann echt geilen Scheiß angeschleppt und das war natürlich dann immer wie Weihnachten so, ne, und ja, das ist so, manchmal haben wir ein Jahr auf so ein Ding gespart, ne, und Nebenjobs gemacht und bis da wirklich die erste Kohle reingekommen ist, hat natürlich 5, 6 Jahre gedauert. Dann bis 94, ne, 95 fing das dann an, dass wir auch damit Geld verdient haben, aber das war wirklich die pure Leidenschaft und wir waren alle wahnsinnig. Es ist wirklich so. Wir waren besessen von Musik. So.
Und was mich interessieren würde, ist, du hast ja jetzt die ganze Zeit gesagt, dass du schon damals so in der Rave-Szene angefangen hast, ne, dich dann so langsam vorgearbeitet hast im Laufe der Zeit. Aber wie kam das eigentlich bei dir? Also wieso bist du überhaupt auf diese elektronische Musik so angesprungen? Also was hat das in dir irgendwie ausgelöst? Oder gab es da so einen Moment, wo du gedacht hast, okay, krass, was ist das denn für eine Musik?
Ja, also das weiß ich sogar noch wie heute. Und es fällt mir jetzt nach 20 Jahren wieder ein. Aber jetzt, ich hatte Musikunterricht in der Realschule dann, in der 5. Klasse. Und dann hat unser Musiklehrer, da stand immer so ein Flügel im Musikraum, ne? Das fand ich eigentlich total schon spannend, weil ich immer gern rumgeklimpert habe natürlich. Und dann sagte der das Wort Synthesizer. Und dieses Wort hatte für mich so eine Magie, dass ich wissen wollte, was ist das überhaupt? Ne? Und dann habe ich mich dann so mit Klaus Schulze, Jean-Michel Jarre und Kraftwerk beschäftigt, weil ich fand diese Klänge einfach so faszinierend, so abgespaced. Ich habe mich da wie im Weltraum gefunden. Und so bin ich halt zu diesen elektronischen Sachen dann gekommen. Dann habe ich dann später Depeche Mode gehört, die natürlich viel mit Sampling und Synthesizer gemacht haben. Und ich fand einfach diese Sounds einfach so geil. Und dann wollte ich es natürlich auch irgendwie nachmachen, habe so eine Band gegründet. Und dann lernt man natürlich dann auch Leute kennen, die dann wieder so ein bisschen mehr Techno-affin waren. Und dann hat man sich einfach zusammengetan. So, ne? Ich fand Techno furchtbar am Anfang. Und nachher war es dann irgendwie doch ganz cool irgendwie so. Aber das, so ist die Geschichte. Eins führt zum anderen. So wie so Dominosteinchen. So, ne?
Man muss auch sagen, du singst selber, ne?
Genau. Ich bin leidenschaftlicher Sänger. Ja, auf jeden Fall. Schon immer gewesen.
Nicht unter der Dusche.
Da auch.
Du hast... Da auch. Du hast am Anfang ja erwähnt, dass du in Bands gespielt hast. Hast du denn da auch gesungen oder auch Instrumente gespielt? Oder war Singen dein Ding?
Beides. Ne, ich war quasi der, ich weiß nicht, Depeche Mode wird dir sicherlich was sagen, ich war quasi der Martin Gore der meiner Band. Also ich habe immer die Balladen gesungen, ne, und Synthesizer gespielt. Ja, und mein Kumpel war halt Dave Gahan. Ne? Okay. So ganz, ganz süß. Damals haben wir uns gefühlt wie die absoluten Rockstars, wenn wir vor 30 Leuten gespielt haben. Und später, als ich vor 100.000 Leute gespielt haben, habe ich gedacht, scheiße, was wollen die alle von mir? Ich habe mich gar nicht mehr so gefühlt. Komisch, also direkt so Invertendo-Prinzip. So früher, wo ich noch überhaupt nichts war, habe ich mich gefühlt wie der King. Aber ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolgs.
Ja, erinnere mich ein bisschen an Scooter. Die waren, glaube ich, ganz am Anfang auch so eine Depeche Mode
Killer-Welt
noch, ne?
Ja, genau. Irgendwas mit Nun, ne? Wie hießen die?
Celebrate the Nun?
Celebrate the Nun, genau. Ja, genau.
Ja, cool. Und dann hast du die ganze Rave-Zeit in den 90ern noch mitgemacht, sozusagen.
Ja, absolut. Also, ich war jetzt nie so der Hart, ich war immer sehr brav, so als Junge. Ne? Ich war sehr gut erzogen und habe nie Drogen genommen und fand auch immer.
Hast das Klischee nicht erfüllt?
Nee, ich bin das super Anti-Klischee des DJs. So, ne? Auch der, ich habe nie ein Mädel mitgenommen aufs Zimmer. und ich wollte eigentlich immer so dieser Rockstar sein, aber ich war immer so zu schüchtern dafür. Ne? Und habe dann die Rave-Szene letzten Endes als Producer so mitgenommen. Ich bin auch nie gerne feiern gegangen, muss ich sagen. So, ne? Ich war eher so der Studio-Nerd, der so einen geilen Sound bauen wollte und Songs geschrieben hat und das selber gesungen hat. Und also das war so eher so mein Ding. Ne?
Aber Bookings hast du damals auch schon bekommen, dann in den 90ern, oder? Also kam schon was rein, oder?
Nee, noch nicht. Ja, eher als Live-Act. So, wir sind dann 1996 sind wir dann mit Cyclone Trace mit diesem Piano und Trance-Ding. Das hat ja auch einen Major-Deal bekommen. Wir hatten ja Viva Plays, wir hatten sogar ein Video. Und dann sind wir ein bisschen so durch die Clubs getourt und ich habe dann halt gesungen und mein Kumpel war halt an den Synthesizer. Ne, und da haben wir halt so, weiß ich nicht, so 5, 6, 7 Auftritte gehabt, auch schon ganz gut bezahlt. Ja. Und da fing das halt letztens so an. Und wie ich dann zum...
Wir müssen mal eben erzählen, was das bedeutet, Live-Auftritt. Das ist ja ein leichter Unterschied zu heute. Also man hat im Prinzip sein Studiokram eingepackt ins Auto, ist dann losgefahren und hat es dann da auf der Bühne aufgestellt und hat dann live wirklich da Keyboard gespielt und so weiter.
Genau, wir hatten natürlich auch Backings, klar, ne? Damals war das noch mit DAT-Bändern, haben wir DAT-Bänder aufgenommen und dazu haben wir hat mein Kumpel oder ich dann auch dann Synthesizer gespielt und ich habe dann halt dann da live drüber gesungen. Ne? War nicht immer so die beste Idee, Playback wäre manchmal besser gewesen, weil auch die, je nach Diskothek, ne, einfach die Akustik da voll Horror war. Und so sind wir dann durch die Republik gefahren, mal nach Berlin, mal nach München, mal nach Stuttgart und so und hatten dann immer so gut Equipment mit am Start. So, ne? Und das war, damals war das noch ein bisschen anders so.
Ja. Okay, interessant. Und du hattest es auch vorhin schon erwähnt, dann habt ihr kurz danach oder Anfang der 2000er 89ers gegründet. Und zwar du und der Volker. Ist das richtig?
Nee, das stimmt nicht. Ne? Das könnte man meinen, aber ist nicht so.
Erzähl doch mal.
Also die Geschichte war dann so, ich habe dann dann immer mal wieder 96, 97, 98 ein paar Tracks gemacht, ein bisschen geremixed und da bin ich halt in die Ausbildung gegangen und das war für mich eine ganz doofe Zeit, weil ich Musik machen wollte, musste aber dann eine Lehre zum Industriekaufmann machen nach Abitur. Oh, das fand ich ganz furchtbar und dann Zivildienst und da war es mal ein bisschen stiller um mich und dann habe ich meine Ausbildung abgeschlossen und habe dann ein Jahr als Industriekaufmann gearbeitet in der Retouren-Sachbearbeitung bei so einer Modefirma. Ja, und dann bin ich halt wirklich da habe ich depressiv geworden, weil ich habe das gehasst wie die Pest. Ne? Mhm. Und da bin ich dann irgendwann so ausgeflippt, so musste ich auch, ja, ich kann ja ganz offen sprechen, Medikamente nehmen, Psychopharmaka, weil ich einfach Depressionen hatte. Ne? Also ein Künstlerherz muss Musik machen oder seine Kunst ausleben, sonst wird er krank. Also das ein
wahrer Künstler. Warum hast du das denn gemacht? Also warum hat deine Eltern Druck gemacht oder so?
Klar. Okay. Ne, also die haben mich immer...
Der Junge soll was Ordentliches machen.
Ja, klar. Ne, kann aus Elternsicht, ich habe ja selber 4 Kinder, kann man das so ein bisschen verstehen. Ne? Aber das ging dann irgendwann nicht mehr. Ja, und dann habe ich dann allen Mut zusammengepackt und meinem Personalleiter gesagt, ich kann hier nicht mehr arbeiten und können Sie mich nicht kündigen, ich möchte ein Tonstudio aufmachen, ich möchte jetzt von der Musik leben. Und dann hat er gesagt, ja, hat er mich total supportet, hat gemerkt, ey, Sie gehen hier ein, ich merke das, Sie sind da zu sensibel, ne? Und dann habe ich quasi dann meinen Vater gefragt, ob der mir für mich birgt für einen Kredit, weil ich musste ja dann irgendwie, keine Ahnung, 40, 50, 60.000 Mark aufnehmen für Studio-Equipment, ne? Ja, und meine Mutter fand das natürlich super. Also nicht, die fand das ganz, ganz furchtbar, fand die das. Sie hat immer gesagt, ich sehe dich schon unter der Brücke sitzen. Also die fand das ganz furchtbar, ne? Und mein Vater hat mich Gott sei Dank da doch irgendwie supportet. Dann ging's Höckchen auf Stöckchen, wie wir so schön sagen. Und dann habe ich dann meine alten Plattenfirma halt, die Alphabet City, ne, mit Dropout und so, habe ich gesagt, Leute, ich will jetzt durchstarten, gebt mir mal 40.000 Mark Verlagsvorschuss und ich will jetzt hier Support. Da haben sie sich erstmal totgelacht, so. Der kleine Paul will jetzt hier einen auf dicke Hose machen, ne. Aber ich war so von mir überzeugt von dieser Idee, weil ich auch wusste, ich habe gar keine andere Chance, ich kann nichts anderes machen. Ne? Mhm. So, und da habe ich gedacht, lass mich was remixen, müsst ihr auch erstmal nicht bezahlen, wenn es geil ist, dann können wir uns einigen. Ja, und dann haben sie mir halt Remixe gegeben, auch damals auch unter Paul Hutsch. Ja, und das habe ich dann einfach geremixt und dann waren die total begeistert. Und ab da haben die gemerkt, ey, der Junge brennt, der geht für seine Ziele, der ist verrückt genug, ne, und der weiß, was er will. Und dann haben sie gesagt, ey, du hast dich bei uns zum Schwerpunkt gemacht, wir geben dir immer mehr Aufträge. Ne, also dann habe ich dann auf einmal mit Safri Duo zusammengearbeitet, weil die im selben Verlag sind, ne? Kennt Play It Alive, kennt
ja, man ich kann ja. sagen, Play It Alive.
Ne? Ne, die Geschichte hatten wir doch hier schon, die Geschichte hatten wir hier in der Klangküche schon, dass die Play It Alive abgelehnt haben, ne?
Richtig, genau. So? Ja. Ja, das war genau so. Und die Geschichte dazu ist, dass der Klaus Derichs, einer auch meiner guten Freunde, dem Michael Parsberg gesagt hat, die Nummer ist zu schlecht gemischt. Die müsst ihr nochmal mischen. Das wird nie so funktionieren. Damals war wirklich, wer hat den besten Mix und so. Und das ist halt heute auch noch so. Aber damals war es noch viel, viel extremer. Und dann hat er gesagt, ja, dann leck mich am Arsch. Ich gebe das woanders hin. Und dann haben sie sich natürlich richtig geärgert. Ne?
Ja, also, Welthit eigentlich, ne?
Totaler Welthit. Ja. Spiele ich heute noch. Eh klar.
Ja, ja,
ne?
Klar.
Ne? Also absolut. Ne? Und ja, also die Geschichte ist wirklich wahr. Ne? Und es gibt noch andere Geschichten, aber die kommen wir später dazu. Weil ich war ja sehr, ich hing ja jeden Tag bei Alphabet City ab. Ich war ja jeden Tag da. Ich habe von Leuten von R&B kennt man vielleicht noch. Wie sie alle hießen, habe ich schon alles vergessen. Ne? Also das war eine super, super spannende Zeit und ich wollte einfach nur Musik machen. Und dann haben die gesagt, ja, wir haben jetzt hier so eine Produzentin, die Claudia Heimanns, und die würde gerne mit dir was machen. Die hat gute Connections und gute Ideen, könntest du die produzieren? Ne? Ja, wieso nicht? Ne? Her damit, ne? Alles, was Kohle bringt. Und
das raff ich jetzt gerade nicht. Da war eine Produzentin, willst du die produzieren?
Also da war eine Frau, die in der Szene drin war, die war aber eher so Managerin und hat so ein paar Produktionen geleitet und hatte halt Ideen und suchte einen Produzenten. So ist es, glaube ich, besser erklärt.
Okay, also so wie Dieter Bohlen zum Beispiel. Also so ein Typ, der sagt einfach, du bist jetzt hier der Sänger, du bist der Produzent, also der wirklich Executive Producer und so weiter und so fort. Oder wie beim Film gibt es das ja auch, ne? Also so übergeordnete Personen.
Genau so, ne? Man schafft einfach so Connections und so, ne? Und sie hatte wohl ganz gute Ideen, hat aber keinen Producer gefunden. Und dann haben die von Alphabet City, ne, oder von Dropout gesagt, hier, mit dem Paul kann man gut arbeiten, der ist zuverlässig, der gibt Gas und so, tu dich mal mit dem zusammen. Ja, und so ist 89ers geboren letzten Endes, ne? Weil die hatte die Idee, Weapon Boogie zu covern auf Dance. So, das war ihr Ding. Und sie hatte das die Rechte, glaube ich, für das Sample gehabt. So, ne? Und dann haben wir das einfach zusammen produziert und dann einfach nach einem Namen gesucht. Ja, und dann, der Titel Rap and Boogie war von 1989. Ja, dann so. Nehmen wir uns doch mal einfach, weil wir zwei sind, 89ers. So. Also wirklich ja. Super simpel gedacht. Ne? Ja, und so ist dann 89ers geboren worden. Und dann kam dann wieder von Höchstgen auf Stöckskin, eins nach dem anderen, dann Kingston Town, vielleicht kennt der eine oder andere das noch. Ja. Und, und dann ist die Claudia irgendwann ausgestiegen. Ich habe das dann alleine gemacht und dann ab 2007, 2008 meinen Bruder dazu geholt. Ne?
Was mich mal interessieren würde, Paul, du hast jetzt schon ein bisschen was erzählt und das sind ja alles schon Sachen, wo, glaube ich, viele Leute sich das so zu der Zeit und auch heute noch erträumt hätten, erst überhaupt so weit zu kommen, ne? Mhm. Und man hat das ja heute auch bei so aktuellen Stars wie Martin Garrix, wo ganz viele sagen, wow, krass, da wo der jetzt ist, natürlich, der ist jetzt gerade ein super Weltstar, ne? Aber ja, trotzdem, der war ja auch mal woanders so, ne? Und dann sagen trotzdem schon, okay, da möchte ich mal hin. Gab es für dich so einen Moment oder wann war dieser Moment, wo du so gemerkt hast, so krass, ich habe jetzt irgendwie so geschafft, so sag ich mal. Also ich bin jetzt auf so einem Level, wo nicht alle hinkommen, ne? Wo ich jetzt gerade merke, okay, das ist wirklich groß, weil ich gerade mache.
Mhm. Ehrlich gesagt habe ich das nie so empfunden. Ich habe einfach immer gemacht und getan und wie gesagt nachher 20 Projekte gehabt, die ich produziert habe, weil die mich einfach zugeballert haben mit Arbeit, weil die wussten, dass das Geld bringt, ne? Ich habe das so richtig realisiert, habe ich das erst mit PH Elektro dann so 2008, 2009, wo ich dann auch richtig auch gebucht worden bin, auch für viel Geld und Festivals gespielt habe vor 100.000 Leuten und mir die Mädels Schlüpfer und Teddybären auf die Bühne geworfen haben, was ich, wie gesagt, nicht verstehen konnte, so irgendwie, ne, was ich, wo kommt jetzt der Hype auf einmal her, ne? Mhm. Ja, und das war mir einfach irgendwie nicht bewusst. Ich habe einfach immer nur gemacht und hatte irgendwie, ja, Glück würde ich nicht sagen. Ich war einfach verrückt nach Musik.
glaubst du denn irgendwie, dass du, dass man heutzutage, also wenn du jetzt sozusagen später geboren wärst, ne, und jetzt heute die Lage der Szene, sage ich mal, momentan EDM oder allgemein elektronische Musik ja sehr groß und ganz viele Leute, die produzieren wollen und das auch können, weil man einfach DAWs auf dem Laptop haben kann.
Ja.
Glaubst du hättest es geschafft oder das Interesse gehabt, in der heutigen Zeit auch sowas zu machen? Natürlich jetzt mit dem Sound auch angepasst an die heutige Zeit, ne? Also, oder ist das so eine Sache, wo du glaubst, das war so eine ganz bestimmte Zeit an einem ganz bestimmten Ort und das hat zu allem erst geführt?
Nee, glaube ich nicht. Also ich glaube, dass die Zeit heutzutage besser denn je ist. Und wenn jemand verrückt genug ist, an sich glaubt und sich das richtige Umfeld schafft und einfach diese Vision von sich selber hat, das ist auf jeden Fall das, was heutzutage auch noch zum Erfolg führt und vielleicht sogar noch einfacher als früher. Weil früher war es wirklich eigentlich fast noch komplizierter. Du musstest wirklich die richtigen Leute kennen. Das hat ein bisschen mit Glück was zu tun gehabt. Und heute braucht man nicht mal ein Major-Label. Das war früher Arschleckerei ohne Ende. Heute lädst du was hoch, und dann kann sich das den Weg bahnen. Du kannst eine eigene Community aufbauen, du kannst Instagram machen, du kannst Soundcloud, du kannst so viel machen. Das gab's damals alles nicht. So, deswegen glaube ich, wenn Leute an sich glauben, dass sie das auch schaffen können.
Das kann auch natürlich behindernd sein, ne? Also dieses, ich muss jetzt Instagram machen und ich muss jetzt diesen ganzen Social-Media-Kram nebenbei machen.
Ja, kann.
Das ist ja alles Zeit, die weggeht von Studio-Time sozusagen, ne?
Ja. Ja, also ich sag mal so, der reine klassische Produzent, wie wir ihn damals gehabt haben, den gibt's einfach auch so gut wie gar nicht mehr. Ja. Weil das, also es gibt's halt auch noch, ne? Aber heute muss man sich selbst vermarkten. Das ist einfach so. Das gehört einfach heutzutage dazu. Es reicht nicht, seine Demos wegzuschicken. Es sei denn, man ist extrem gut und macht extrem viel. Aber Marketing und sich verkaufen lernen ist einfach das A und O heutzutage. Also das reicht einfach nicht, nur zu produzieren.
Kann man sagen, dass es damals irgendwie schwieriger war, erstmal oben anzukommen, aber dann einfacher war, sich zu halten? Und sozusagen heutzutage genau andersrum ist, also man kommt theoretisch, wenn man einen großen Hit hat, ne, man hat das bei Denoro mit In My Mind oder so gesehen, dann lädt man den irgendwie bei Spotify hoch, ne, und dann auf einmal Welthit. Ne, und dann bist du auf einmal aber auch, wie man jetzt bei ihm auch wieder merkt, weiß nicht, wie lange ist das her, ein Jahr oder so, weniger, keine Ahnung, ist man auf einmal wieder weg vom Fenster, ne?
Das war damals genau das Gleiche. Also wir kommen jetzt ganz witzig zu einer Sache, weil ich mache ja im Moment nicht ganz so viel mehr Musik, sondern unterstütze genau Menschen und Künstler, die in den Erfolg wollen, weil ich weiß die Erfolgsgeheimrezepte und mache da im Coaching-Bereich mittlerweile sehr, sehr viel und lebe da hauptsächlich von. Ne? Und da glaube ich, dass die Mentalität, dass die innere Einstellung da absolut wichtig ist. Man kann Glück haben und ein One-Hit-Wonder, das gab es damals auch schon. Aber das zu halten, da braucht man wirklich dann Personality und meines Erachtens auch das richtige Team, die richtige Energie und man muss halt menschlich mitreifen, sonst werden die Erfolge nicht haltbar sein. Dann hat man wirklich nur Glück gehabt.
Also vielleicht kann man sagen, dass man früher eher so One-Man-Show war. Also du hast produziert in einem Studio und bist dann am Wochenende auflegen gefahren. Mhm. Und heutzutage ist das so, dass es eigentlich über Teamwork funktioniert. Also ja. Du hast ein Team im Studio und du hast ein Team, das mit dir von Gig zu Gig fährt. Und dann hast du noch ein Management-Team, dass einfach mehr Leute heutzutage an einer Marke arbeiten im Vergleich zu früher.
Ja. Also das glaube ich schon. Früher war es natürlich die Major Company, die Fernsehwerbung eingekauft hat und den ganzen Kram. Aber hier ist so diese Community. Ich meine, die Holländer haben es uns einfach vorgemacht. Ne? In der deutschen Elektroszene geht ja so gut wie gar nichts mehr an dieser kommerziellen wie Michael Mayn, PR Elektro. Das war alles so Konkurrenzgedudel. So. Und die Holländer in ihrer EDM-Szene haben halt so einen Verbund gehabt, so eine Gemeinschaft. Das gab es in Deutschland einfach gar nicht. Wir haben immer auf die Holländer geguckt, ey, wie geil machen die das, die machen Featurings, die supporten sich die ganze Zeit und das ist einfach so geil und das hätte ich sehr, sehr gerne gehabt, aber das war damals, der Deutsche, sag ich mal, an sich denkt gerne in Konkurrenz oder früher zumindest, so 10 Jahre zurück, 8 Jahre zurück und die Holländer haben total das richtige Mindset, die sagen, ey, wenn ich groß werde, wirst du auch groß.
Ja, es ist total verrückt, ne? Ich denke auch oft drüber nach. Wir stehen hier und bewundern die Holländer, wie toll die das machen, aber wir kriegen das selbst nicht auf die Kette, uns gegenseitig zu helfen.
Ja, weil wir Angst haben.
Ja, das, komisch, ne?
Ja, und das ist das Gesetz des Karmic Management. Wenn ich jemandem anderen helfe, groß zu werden, werde ich automatisch mit groß. Und das haben die nicht geglaubt. Es hieß dann noch, ja, wieso die anderen durch? Jetzt erzähle ich euch mal eine Geschichte. Ich war ja bei Java Recordings später mit PH Electro, wo Michael Mind, der hat da produziert und Pico und Jenso und wie sie alle da heißen. Und der Jens Kindervater war ja mein Labelchef mit dem Jens Oppelers zusammen. Und ich hatte gefragt, ob die mir einen Michael Mind Remix machen würden für die PH Electro Single. Da kriegte ich schon als Antwort auf meinem eigenen Label, ja, wieso sollen wir dich groß machen? Ja, habe ich auch gesagt. Ja, weil ich euer Buddy bin, so, ne? Nee, machen wir nicht, ne? Gucken wir selber. Gut, ne? Also so viel zu dem Thema Angst oder dieser Konkurrenzgedanke. Ich bin der Meinung, es gibt keine Konkurrenz. Wenn ich glaube, dass es Konkurrenz gibt, glaube ich, dass ich nicht gut genug bin.
Ja. Glaube ich auch. Also gerade bei diesem Musikding ist das schwierig, da von Konkurrent zu sprechen, weil der normale Hörer hört ja nicht nur einen Song und den ganzen Tag in Schleife, sondern der hört auch mehrere Songs. Also eigentlich gibt's da gar keine Konkurrenz in dem Sinne, ne?
Aber ist das wirklich so? Also ist das wirklich so, dass sozusagen Künstler alle gemeinsam an so einem großen Ganzen schaffen, also irgendwie so Musik halt weiterbringen, wie auch immer? Weil im Grunde genommen ist es ja auch so, dass im Laufe der Jahre einfach Musik so ein großes Business geworden ist, also ist schon länger, aber trotzdem hat sich ja auch entwickelt und das eigentlich ja wirklich riesige Unternehmen sind, die dahinter stecken, ne? Zum Beispiel Martin Garrix oder David Guetta, das ist ja nicht David Guetta oder Martin Garrix, sondern das ist halt eine ganze Marke, das sind halt Personen dahinter, ne? Also Martin Garrix, 30 Angestellte oder so, was er hat. Minimum. Die nur für ihn arbeiten, ne?
Absolut.
Und das sind ja wirklich mittlerweile schon so Gesetze des Marktes, die da fast schon herrschen. Also ist das wirklich so? Also oder ist das eher so der Wunsch, dass das so ist, wie du es gesagt hast?
Ich sag mal, ab einer gewissen Größe. Selbst ich hatte 8 Leute später, die nicht jetzt exklusiv für mich gearbeitet haben, aber ich hatte 3 Booker, ich hatte 2 Manager, ich habe einem, der mir im Studio zugearbeitet hat. Das ging später gar nicht mehr. Und ich bin ja wirklich ein kleiner Player gewesen, im Gegensatz zu Garrix. Aber ich habe mich ja einen Schlumpf gewesen, so, ne? Und also es ist so, dass man, wenn man von Anfang an sich ein Team aufbaut oder Leute, die man supportet hat, so ein Umfeld wie die Hip-Hopper früher, die haben auch zusammen abgehangen und gucken hier der featuring dem, ne? Und das macht eine starke Community aus und dadurch wächst das einfach. Das meine ich damit. Später ist es klar, wenn das Geld fließt, dann wollen natürlich alle mitverdienen, was auch völlig legitim ist, ne? Und dann hast du natürlich dann einer, der nur deine Klamotten schneidert oder einer, der nur Fotos macht, einer für Instagram. Mein Kumpel Marc Romboy, der hat zwei Instagram-Agenturen. So, ne? Also das ist, dann ist es, wenn die Kohle einmal da ist, na klar, dann willst du natürlich auch besser werden und dann musst du Coaches haben und dass du dich einfach weiterentwickeln kannst und dann sprechen wir von ganz anderen Sachen, aber die Basis fängt an im Team, glaube ich, so.
Meinst du, also dieser Erfolg der Holländer geht ja auch vielleicht einher mit dem Erfolg von Spinning Records?
Ja.
Also das Label hat relativ früh erkannt, wenn wir groß werden wollen, müssen wir das durch Teamwork machen und die haben gegenseitig ihre ganzen Artists alle supported. War ja auch eine Managementagentur, glaube ich, mit angeschlossen. Mhm. Und da haben alle sozusagen an einem Strang klug gezogen. Kann man das vielleicht so? Siehst du das auch vielleicht so?
Oder? Ja, absolut. Aus der Liebe zur Musik und der Gemeinschaft. Und die haben vielleicht gesagt, wir sind Holländer, wir sind geil. Wir haben so einen vielleicht auch einen Nationalstolz, ne? Weil Holland ist einfach ein geiles Land, ne? Und Deutschland ist auch ein geiles Land, ne? Nur dieses Stolz darauf zu sein, dass wir eine deutsche Community haben, das habe ich niemals gespürt bei denen. Das war in der Hands-Up-Szene auch so. Das fängt jetzt gerade so wieder ein bisschen an, weil wir ja auch gelernt haben, so, ne? Aber ich glaube, die Holländer sind da einfach lockerer. Ich meine, guck dir das Land mal an, guck dir die Leute an. Ja. Und dann, ne, und das spiegelt sich natürlich auch in der Musik wieder. Ne? Viele Einflüsse, afrikanische Einflüsse, wenn ich so DJ Chucky gehört habe mit seinen ein bisschen afro angehauchten Beats. Ne? Das war einfach mega geil. Und der Elektro war halt so, ich sag jetzt mal so, die Deutschen marschieren so ein bisschen wieder. So, ne? Also so St. Martins Züge. Ne? Ich meine das überhaupt nicht jetzt auf die Anspielung irgendwie auf welche Kriegszeiten, aber so von den Beats her war das einfach nicht so locker. Kraftwerk war auch ganz straight und elektronisch und starr, ne? Geil, aber geil. Und,
aber ne? Muss man ja sagen, Deutschland bzw. Berlin gerade ja auch bekannt für Techno, ne? Wo du gerade sagst, straight Beats und so weiter. Ne? Ja. Da ist vielleicht auch einfach, muss man sagen, die Holländer, wie ich das immer mitbekomme, also da muss ich dir auf jeden Fall recht geben, was ich halt jetzt bis in der heutigen Zeit, sag ich mal, miterleben kann, weil ich bin ja deutlich jünger als ihr alle. Mhm. ja, aber im Endeffekt ist es auch so, dass ich so das Gefühl habe, in Holland zum Beispiel, wenn da dieser Königstag ist, ne, das ist aber den so Nationalfeiertag, dann ist aber hier an jeder Ecke so ein Festival mehr oder weniger. Ne?
Ja, da habe ich ein paar Mal drin,
Dann sind da ja wirklich die 50-jährigen Eltern, die dazu Headhunters abgehen, so zu Hardstyle oder sowas, ne? Genau. Teilweise auch. So, weil die in einem ganz anderen Bezug viel offener sind, ne? Und in Deutschland muss man sagen, Ausgangsfrage eigentlich, kann es vielleicht sein, dass unsere Nationen oder Gesellschaften doch irgendwie schon so ein bisschen unterschiedlich sind, insofern, dass halt die Holländer Musik offener sind und vielleicht auch einfach dieses Elektronische schon seit längerer Zeit so mit sich führen und wir Deutschen vielleicht gar nicht so affin sind, was das angeht?
Ich glaube, dass die Holländer mehr Multikulti sind. Heutzutage ja natürlich nicht mehr. Ne? Wir sind ja, ich bin ja auch mit Türken und Albanern aufgewachsen und wir haben zusammen gespielt. Das war für mich überhaupt kein Problem. Aber so diese die Afrikanischen, da gibt es ja ganz viele Schwarze in Holland zum Beispiel, die laufen da rum. Das finde ich super. Ne? Und ich glaube, die haben sie eine andere Kultur. Ich glaube, die reine Elektrokultur kommt schon aus Deutschland. So Kraftwerk, Klaus Schulze und sowas. Ne? Diese also das ist sehr, sehr deutsch, ne? Aber dass das so mit Lockerheit genommen wird, mit Easiness, mit vielleicht einer Tüte Gras oder was, ne? Das haben die Holländer uns weit voraus und deswegen machen die auch krankere Sachen eigentlich, die einfach auch geiler sind. Also nicht immer, ne? Berlin ist auch geil, das ist wieder nochmal was anderes, finde ich, ne? Aber also die, wenn man das jetzt so vergleicht, kann ich schon für mein Empfinden sagen, sind die Holländer einfach lockerer, weltoffener und dadurch vermischen sich die Stile einfach.
Ja, also ich kenne das auch, in Holland gab es Radiosender, die haben den ganzen Tag nur Trance oder so gespielt. Mhm. Und dann bist du irgendwo in Holland in so ein Geschäft reingegangen, da lief dann Trance und so. Ne? Also irgendwie sowas gab es in Deutschland gar nicht. Also es gab mal irgendwie in 2000, Anfang 2000 gab es mal hier so, in Baden-Württemberg gab es mal so ein paar Radiosender, glaube ich, ich weiß gar nicht mehr. Ich meine jetzt nicht Sunshine Live, sondern gab es einen anderen Sender. Nee. Also, ja, egal, aber wir hatten nie so den Support der Medien, wollte ich damit sagen.
Genau.
Wir können auch mal Hashtag Hands Up. Irgendwann kam ja auch Viva an und hat gesagt, so, ab jetzt kein Hands Up Dance mehr bei uns auf dem Sender. Ja. Und damit wurde die halbe Szene abgewürgt, mehr oder weniger. Ne?
Absolut, ja. Und ja. Das ist einfach so Dogmen, das würde in Holland nicht passieren. Das, was geil ist, ist eben geil. Und was die Leute gut finden, ich kann auch die ganze Diskussion nicht wirklich über diese Rapper wie Capital Bra, Mero und Bowser verstehen. Da gibt's ja, da scheiden sich ja auch die Geister. Ne? Ist alles so furchtbar und die versteht man gar nicht und was soll das und so. Ey, meine Tochter ist 17, ne? Und die findet das geil. Und das ist so die Kultur, da vermischt sich die Sprache, so, Alter, was geht ab, Junge, und so, ne? So reden die einfach alle. Und das kommt jetzt hoch und die Leute wollen das hören. Und das ist gut gemacht. Also nicht alles, aber einiges ist echt gut gemacht. Und ja, Apache 207 finde ich großartig.
Ja, Apache finden wir auch großartig, hier haben wir schon irgendwie festgestellt. Ja. Es gibt so ein paar Sachen von Jizzes, die sind stark frauenfeindlich. So. Ja. Da wird verherrlicht, dass du Frauen schlagen sollst.
Nee, das ist scheiße.
Es
geht nicht um die Texte an sich, es geht um diese Kultur dahinter. Dass die, ich finde auch nicht jeden Künstler geil und Haftbefehl finde ich auch nicht gut, ne? Aber ich finde so, das hat trotzdem seine Berechtigung, dass die Leute das hören und wenn jemand Frauen. Gewalt in deinen Texten und das finden Leute gut, spricht das natürlich dafür, dass die Leute überhaupt noch nicht aufgewacht sind. So, ne? Aber es ist auch ein Spiegel der Gesellschaft in manchen Schichten einfach. Und das finde ich ja wieder, das darf natürlich auch dann hochkommen und thematisiert werden, damit es gehen darf. So, das ist meine Einstellung dazu.
Aber ist das jetzt nicht wieder so ein Beispiel gerade, dass halt bei uns jetzt Deutschrap seit, weiß nicht, was sind das, 4 Jahren oder so, wie vielleicht auch länger, die Charts dominiert und auch allgemein momentan einfach gesellschaftlich relativ große Akzeptanz findet, während es halt auch Leute gibt, die das kritisieren, so wie wir zum Beispiel.
Ja,
aber in Holland zum Beispiel, da ist es ja schon so, also ich meine, ich lebe jetzt nicht da, aber wie ich das mal mitbekomme von Leuten, die da leben, die ich kenne oder auch wenn ich mal da bin oder wie auch immer, zum Beispiel Amsterdam Dance Event, ne, sowas, weiß ich nicht, ob es sowas in Deutschland ohne weiteres jetzt noch geben könnte, ne, in der heutigen Zeit. Da ist einfach ganz Amsterdam dann so eine große Stadt wirklich komplett nur voller Leute, also unter anderem voller Leute, die sich für diese Musik interessieren, ne? Ja. Und während wir hier irgendwie Deutschrap feiern in den Charts mit 70 von 100 Songs oder so, ist es in Holland so, dass die zum Beispiel teilweise wirklich so Hardstyle-Rap-Acts wie Jebroer oder wie der heißt, oder Jeboa, keine Ahnung. Ja, oder so, weiß ich auch nicht genau, sowas abfeiern, ne? Also das ist ja irgendwie schon so eine andere, so eine andere Hingabe, ne? Und deswegen weiß ich nicht. Also vielleicht ist es einfach so, dass die Holländer da früh irgendwie indoktriniert wurden und deswegen einfach da ein bisschen affiner sind gegenüber härteren Klängen,
sag ich mal. Ja, absolut, absolut. Also das, der ganze Hardcore-Kram und Thunderdome und so war ja wirklich alles so aus Holland, ne? Und ich find's super.
Paul, ich wollte nur eben kurz mit dir über Hands Up sprechen.
Ja, gerne.
Ich weiß nämlich, wir haben auch ein paar Hörer von uns, die sind da auch große Fans gewesen oder immer noch. Mhm. Du hast ja die ganze Szene im Prinzip mitgenommen. Also Aufstieg Hands Up bis zum Fall des Hands Ups. Einmal komplett mitgemacht. Wie blickst du zurück auf die Szene? War eine geile Zeit oder ist dir das jetzt vielleicht im Nachhinein sogar peinlich?
Nein, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Das war eine super Zeit. Das hat so mein so, das war halt Rave Light so für mich damals, ne? Also auch sehr langsamer, kindliche, verspielte Melodien, wenn man jetzt mal Richtung Rob Mays geht, ne? Der für mich ist der
wir müssen mal eben langsam, also wir kommen aus einer Zeit, wo noch so 160, 170 BPM Rave angesagt war und dann ging es so Richtung 140 BPM.
Genau, auch, ne? Also alles.
Ja, so Robert Miles Children und dann, der war so erst, der langsam war und dann hat sich das so ein bisschen weiterentwickelt irgendwie aus dem Trance.
Richtig, genau, aus dem
Trance.
Ja, genau. Ja, dann war dann halt irgendwie Trance und alles, also für mich war der Game Changer dann wirklich Starsplash mit Wonderful Days. So, da haben wir ja gedacht, mein Gott, ist das langsam. 142 oder was, die Nummer war früher auf 185, ne? Diese I found the love, but ne? Und da wurde für mich so der Rave geboren, dann so mit Pulsdriver, Rocco und ne, und Bastie und die ganzen Leute, da war das auf einmal groß so, ne? Und dieser Sound hat sich dann wieder verändert und transformiert. Und das hat den Leuten natürlich dann auch gefallen. Und aber da haben die Holländer auch wieder ihren Einfluss gehabt wie heißen die jetzt noch? Clubheads und sowas. Das spielte alles so mit rein, fand ich jetzt. Und dann war das geboren, hat total Spaß gemacht, wirklich.
Also das war noch die Zeit, da waren wir eigentlich vor den Holländern, ne? Also die Holländer hatten auch ihre Bonsai-Record-Szene da, aber das war ja noch ein bisschen anders. Dieses Hands Up war ja so ein typisch deutsch-österreichisches Phänomen irgendwie, ne?
Ja, genau. Also würde ich auch sagen, Hands Up war dann eher so mehr deutsch, ne? Ja, genau. Ja.
Und da hast du bookingtechnisch, warst du da auch unterwegs, oder?
Ja, ich wollte ja nie DJ werden, ne? Das ist auch mal eine schöne Geschichte. Ich fand das immer irgendwie, also ich war halt der Produzent und ich wollte nie DJ werden. Und wie das Leben manchmal so spielt, die meisten Dinge, die im Leben kommen, die will man gar nicht. Vielleicht kennt der eine oder andere das. Ne? Ja. Und trotzdem hat er seine Berechtigung gehabt. So 2002, 2003 hatte ich ein Projekt für Eric V. Vielleicht kennt der eine oder das andere noch. Das war ja, der eine oder andere. Das war cool, war mein Kumpel Eric, mit dem ich Musik gemacht habe. Und wir hatten dann eine Anfrage aus Spanien, aus Bilbao. Der Eric sollte, der war das Gesicht halt, ne, halt Eric V, Viscozil hieß der, also Eric V, und der sollte nach Spanien fliegen, da seinen ersten Auftritt machen, also als DJ. Und der hat auch CD-Player, sag ich schon, Plattenspieler gehabt damals und konnte so ein bisschen auflegen. Ja, dann haben wir das angenommen und haben so unsere erste DJ-Gage bekommen. Ich glaube, das waren damals 2002 700, 800 Euro. Und dann sagt er mir einen Tag vorher, ich habe Flugangst, ich kann das nicht. Und ich so, ja, super, wir haben ja jetzt das Geld gekriegt, so, ne? Könnte ja gut sein für unsere Karriere. Also, nee, ich kann das, traue mich nicht, dahin zu fliegen. Und dann habe ich gedacht, ja, vielleicht fliege ich eben. So, und ich hatte, ja, du kannst doch gar nicht auflegen. Ich sagte, ja, komm, ich am Abend davor, ich fahre noch zu dir, gib mir deine Platten, ich probiere das mal und dann fliege ich dahin. Und ich mache das einfach. Also ein bisschen verrückt halt so, ne? Und ja. Ich komme rein, überall Plakate von dem Erik. Und ich so, ja, hi, ich bin Erik Wie. So, hä? Ne? Also war irgendwie völlig schräg. Ja, und so bin ich dann halt zum Auflegen gekommen. Da waren dann voll die Pro-DJs aus Spanien da. Und ich habe dann immer in den Mix-Outs-Parts dann so 3 Minuten gebraucht, bis ich die nächste Platte drin hatte. Also wirklich ganz, ganz, ganz schlecht so, ne? Also wirklich, ne? Aber
gibt's heute auch noch.
Ja, das war, gut, mit Vinyl ist natürlich noch ein bisschen schwieriger aufzulegen.
Ja, ne? Ja, ja.
Und das war so die Feuertaufe und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie hast du es ja hingekriegt. So. Ja, und dann bin ich halt dann als er raus, also als Eric V dann ab und zu mal aufgetreten und dann ging das los, 89ers ist auch ein DJ-Act. Und dann ging das los mit 89ers. Ne? So 2003 fing das dann an, dass dann Österreich gebucht hat und dann hatte ich auf einmal, war ich jedes Wochenende in Österreich irgendwie und dann fing das einfach an, dass ich auch der DJ war und Live-Performer und das war dann, das ging dann durch die Decke letzten Endes, weil ich anscheinend da auch irgendwo gut war.
Ja, also würdest du sagen, 89ers war so dein Hauptprojekt und gar nicht PH Electro?
Es kam später, PH Electro kam später. 89ers war von 2002 bis 2006 und PH Electro habe ich erst 2006 gegründet. Auch eine tolle Story, wenn ihr die hören wollt.
Auf jeden Fall.
Weil ich habe ja dieses Projekt Heiko und Maiko gehabt, vielleicht kennt ihr das noch?
Ja, glücklich.
Auf der Autobahn, ne?
Ja.
Genau.
Hast du das auch gesungen selber?
Was nee, das hab ich nicht gesungen. Das hat der Heiko von Heiko und Maiko, der Heiko Meier, auch ein guter Freund von mir heute noch. Der hat das dann gesprochen letzten Endes. Wir wollten so ein bisschen Dadaismus da reinbringen, ne? So einfache Vocals, Deutsch, so, ne? So ostdeutscher Style, weil die kamen ja aus der DDR, aus Dresden und Halle. Ja, so ein bisschen hausige Elemente rein. Und dann waren wir aber relativ teuer, was die Remixe betrafen, so, ne? Wir waren dann irgendwie bei 2.000, 3.000 Euro für einen Remix, war damals schon relativ viel, so, ne? Und dann hat irgendjemand, ich glaube, der Flashrider, den würde der ein oder andere auch noch kennen von euch, ne, der Pole.
Attention.
Genau, ne? Auch damals ein guter Freund von mir, ne? Weil ich bin auch in Polen geboren, ne? Und mit einem Jahr rüber, dann hat man so ein bisschen so eine Connection und der hat gesagt, der will einen Heiko und Maiko Remix haben. Und ich habe gesagt, ja, Alter, 3.000 Euro. Und dann meinte er, ja, bist du verrückt, viel zu teuer, bla bla bla. Ich dachte, ja, dann sagte er, mach doch irgendwas, mach einfach den Sound und nenn das anders. So, und ich dachte, ja, naja gut, ne, wie nenne ich das denn jetzt so? Ne, dann habe ich den Mix gemacht, der war total begeistert, weil dieses Mondo Tech Alive war ein mega, mega, mega großer Erfolg und der Start für PH Electro. Und dann habe ich gedacht, ja, PH, Paul Hutsch, Elektro, komm, machen wir mal, denken wir mal einfach, nennen wir das jetzt mal PH Elektro. Ja, ne, ähnlich wie 89ers, also keep it simple. Ne? Ja, und das war der Startschuss dann für PH Elektro. Und dann habe ich halt dann eigene Singles gemacht, 50 Remixe gemacht. Und dann ging das dann wirklich durch die Decke. Das war das erfolgreichste Projekt, was ich hatte. Ja.
Ja, ich habe mal in der Diskothek, war ich mal Resident, und der Chef schwärmte von PH Elektro als einer der besten Abende, die sie je in ihrer Geschichte hatten. Und zwar hast du auch mit, also gesungen, du hast halt aufgelegt und parallel dazu gesungen wohl. Und die waren alle so mega begeistert davon, weil das halt ein Unterschied war gegenüber allen anderen, die sonst halt aufgelegt haben. Ne?
Ja, absolut. Wo war das denn? Vielleicht kann ich mich daran erinnern.
Das war im Extra Musikpark in Friseute, so Norddeutschland.
Ach klar, natürlich, da habe ich ein paar Mal aufgelegt, da der war super. Also ich fand das mega, da haben wir gut die Hütte abgerissen. Da kann ich mich wirklich so, da war ich dann dreimal, glaube ich. Vielleicht kennen wir uns ja daher. Ist ja
nee, das war vor meiner Zeit noch.
Ah, okay, alles klar. Ja. Auf jeden Fall, ja, das war dann natürlich das, was so mein Alleinstellungsmerkmal war, dass ich die Sachen dann wirklich live performt habe und dann auch, da ich auch ein guter Entertainer bin, ne, dann auch mit den Leuten dann halt das gesungen habe, die mitsingen hat lassen, ne, und dann wieder ein gutes DJ-Set gespielt habe, wieder nach vorne gegangen bin, auf die Boxen oder beziehungsweise auf die Plattenteller kann man jetzt nicht sagen, aber mich da drauf gestellt habe, das war damals auch jetzt nicht so gang und gäbe. Ne?
Heutzutage macht das jeder 13-Jährige.
Ja, richtig. Das ist auch gut so. Ne? Genau.
Okay, so, jetzt haben wir noch eine Viertelstunde. Jetzt müssen wir noch kurz darüber sprechen. Du hast ja dann irgendwann den Schritt gewagt, weg von diesem Musikbusiness, mehr oder weniger. Ich glaube, du bist immer noch aktiv.
Ja.
Aber du hast eine zweite Selbstständigkeit aufgemacht.
Genau, nämlich als ich dann so erfolgreich war und gerade in Russland und ich habe dann 150 Shows gespielt im Jahr, bis zu 14 Gigs im Monat. Das war für mich ganz furchtbar. Also klingt jetzt vielleicht für den einen oder anderen wie ein Traum, ne? Aber ich war nur noch im Eimer und habe mich da wirklich einen Burnout manövriert. Ne? Also das war eine üble Zeit. Da war ich so 37, 38, quasi vor 5-6 Jahren. Weil ich nur noch Jetlag hatte und den nächsten Auftritt und Angst hatte, Auftritte abzugeben. Ne? Was ist, wenn das jetzt abreißt, der Erfolg? Ne? Und das war also für mich eine ganz, ganz schreckliche Zeit auf einer Seite. Ne? Auf der Bühne gefeiert und im Hotelzimmer in ein tiefes Loch gefallen und dann wieder aufstehen und wieder nach Moskau fliegen und wieder zurück. Und naja, also das war diese Geschichte, ich will mich gar nicht beschweren. Ne? Und dann habe ich irgendwann gemerkt, und dann noch, natürlich wollten die Plattenfirmen natürlich, dass ich weiter beliefer und ich war unkreativ, weil ich einfach nur noch gestresst war. Und dann bin ich halt so eine Art Burnout gefallen. Ich konnte nichts mehr machen. Ich hatte keine Ideen mehr. Ich lag auf der Couch. Ich habe letzten Endes die Geburt unseres Sohnes überhaupt total verpasst und das erste Jahr, weil ich einfach nur noch gereizt war und ich konnte einfach vom Flughafen nach Hause, meine Ruhe, Jetlag, also es war nicht so schön. Und da habe ich gedacht, boah, ich muss was ändern, das gefällt mir nicht, ich möchte das gar nicht mehr so machen. Ich liebe zwar auflegen und performen, aber nicht in dem Ausmaß und ich möchte Musik machen, die mir, wo ich Visionen hatte, ich hatte nachher überhaupt keine Vision mehr, es war einfach nur bedienen, wo ich denke, was Erfolg haben könnte. Also die Liebe zur Musik ist komplett weggegangen, es war für mich nur noch Stress. Ne? Und je mehr ich versucht habe, desto schlimmer wurde es dann so. Ne? Und dann habe ich einfach gesagt, so, ich muss jetzt wieder auf die Beine kommen. Dann habe ich halt eine Ausbildung zum Heilpraktiker für Psychotherapie gemacht. Und da habe ich gemerkt, boah, was für so andere Talente in mir rumschlummern. Und dann habe ich dann irgendwann, als ich die Prüfung bestanden habe, dann weitere Psychotherapie-Ausbildungen gemacht, habe mich selber richtig kennengelernt. Und habe jetzt also noch Business Coaching dazu gemacht und mache gerade eine NLP-Ausbildung, bin The Work Coach und so. Und jetzt ist es halt so, dass ich Menschen helfe, erfolgreich zu werden, aber bitte nicht mit den Fehlern, die ich gemacht habe. Ne? Also gesund, glücklich und erfolgreich, mit Familie, mit allem drum und dran. Das ist jetzt meine Passion, das ist meine ganz, ganz große Leidenschaft, die super läuft.
Ja, das hört man immer wieder in letzter Zeit, dass dieses Touring, dass das so unglaublich anstrengend ist.
Absolut.
Und, also selbst die Großen hören da ja, machen ja Auszeiten, ne? Also
ja.
Hardwell zum Beispiel.
Genau. Hält er das momentan?
Ja, oder wie der
genau, ist, hält er das jetzt?
Der hat auch noch Depressionen hier, wie hieß der nochmal, der Schützling von Hardwell, da gibt es auch einer, der hat auch jetzt das bekannt, dass er Depressionen hat. Ja, also das ist ein ganz großes Thema, was natürlich verschwiegen worden ist. Ich meine, nehmen wir einfach nur das Beispiel Avicii. So, ne, der war einfach viel zu sensibel für den ganzen Zauber. sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen, ne? Und da, dass sowas nicht mehr passiert, dafür kämpfe ich letzten Endes, um die Leute in der Personality stark zu machen, weil, sind wir mal ehrlich, viele Ausnahmekünstler haben natürlich auch ein Selbstwertproblem. Ich sage das jetzt mal ganz einfach so, weil ich das von mir selber kenne und Menschen betreue, die das auch haben. Auf der Bühne der gefeierte Star, und was ist, wenn der Erfolg wegbleibt? Weil die Probleme fangen an, wenn der Erfolg weg ist.
Ja.
Wer bin ich dann? Wo sind meine Freunde? Wem kann ich vertrauen? War ja bei mir genauso. Ich bin jedes Wochenende zur Partys eingeladen worden. Ich habe Geschenke bekommen. Ich habe Fanpost bekommen. Jeder hatte Interesse an mir gehabt, aber niemals an mir selber. Sondern an meinem, ich sag mal, Mini-Fame, so, ne? Du bist ja natürlich dann irgendwo der Einäugige unter den Blinden, ne? Wenn du so ein bisschen Erfolg hast, ne? Also, ich will das gar nicht
schmälern. Also, so ein bisschen Jekyll und Hyde-mäßig, also, dass du dein zweites Ich sozusagen hast, also diese Figur, ja. Dieser Künstler, der auf der Bühne steht, und, aber eigentlich bist du die andere Person, ja, und dieser Konflikt, der da, ja.
Ist eine absolute Rolle. Und ich meine, warum bringen sich so viele Künstler um? Also gerade so Ausnahmekünstler wie jetzt der Sänger von Linkin Park oder der Prodigy Frontmann, Amy Winehouse,
Club 27.
Ja, genau, ne? Und Avicii auch, ne? Und das ist so, wenn Leute erfolgreich werden wollen, dann ist meine Aufgabe jetzt, denen meine Erfahrung als natürlich als Coach, aber auch als erfahrener Musikproduzent, weil ich weiß auch, wie hart und wie ätzend das Geschäft sein kann. Und wenn man da keine Personality hat, wenn man nicht Nein sagen kann, wenn man seine Muster nicht kennt, wenn man sich zu sehr damit identifiziert und dann das erste Geld kommt, das kann echt in die Hose gehen. Und das ist so meine Leidenschaft, weil ich habe Leute, die sind im Burnout. Also, ne, das fing dann so an, und dass das gar nicht mehr, ich kann die da rausholen, aber ich möchte, dass das gar nicht passiert, weil es muss nicht sein heutzutage. Wenn man lernt, Nein zu sagen, wenn man auf sich selber achtet, wenn man den Film, ich glaube, den haben wir alle gesehen von Avicii, wenn der jemand gehabt hätte, der gesagt hat, ey, leckt mich alle am Arsch, ich kämpfe ja gerade mit meiner Gesundheit und meiner Psyche, ich mache mal 2 Jahre Pause, scheiß doch auf meine Fans, sorry, dass ich das so sage, die werden mich auch weiterlieben, auch wenn ich mal 2 Jahre Pause mache, aber der hatte immer die Angst gehabt, nicht mehr geliebt zu sein oder den Erfolg nicht mehr zu haben. Ich hatte das Gleiche im Kleinen. Und Gott sei Dank bin ich dann krank geworden, sag ich jetzt mal, depressiv geworden, ne, im Burnout gelandet. Das war meine Heilung. Und jetzt bin ich so glücklich wie jetzt und so fit und gesund war ich noch nie in meinem ganzen Leben.
Ist es
und
so,
dass du, ja?
Achso, sorry. Ja, einfach das noch direkt da anknüpfen, nämlich. Kann man denn überhaupt, du hast ja gesagt, du hattest dann so jeden zweiten Tag im Monat so einen Gig ungefähr.
Mhm.
Ist das so, weil du halt sagtest, man kann das halt besser machen oder man sollte es auch besser machen. Ist es so, dass man irgendwie das überhaupt wirklich gesund machen kann? Also jetzt mal wirklich am Beispiel, das wäre jetzt sozusagen die Parallele zu den ganz Großen halt, ne? Diese A-Liga-DJs oder auch allgemeine Musiker, aber jetzt bezogen auf die DJs vor allen Dingen. Ich weiß nicht, aktuelles Beispiel, was jetzt im kleinen Rahmen war ja wieder hier bei Martin Garrix, da hat sich ja den Knöchel gebrochen in so einem Club in Las Vegas im Sommer und der musste dann praktisch in Rekordzeit irgendwie das auskurieren, um wieder auf Tour gehen zu können. Ne? Also die haben wirklich diskutiert, ob er mit einem gebrochenen Knöchel noch auf Tour, also tourt, ne? Vor allen Dingen mit dem Flugzeug halt, mit dem Druck ist es schwierig und so, ne?
Ja.
Und auch Armin van Buuren zum Beispiel, mit dem habe ich jetzt vor ein paar Wochen telefoniert.
Ja.
Und er erzählt nämlich auch, da habe ich nämlich auch gefragt, wie das denn geht jetzt gerade so im Hintergrund mit Hartwell und so. Und dann sagt er auch so, auch er merkt jetzt, allein schon wegen des Alters, dass er auch kürzer treten muss, ne? Er macht weniger Shows, er möchte mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen.
Genau.
Und geht das überhaupt so? Also kann man das machen?
Ja, man kann das machen, wenn man wirklich die richtige Personality hat und wenn man genug Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein hat und einfach sich selbst vertraut und sagt, hey, wenn ich den Gig jetzt absage oder ich halte es mir gar nicht so viel auf, das macht man natürlich am Anfang, ist der Kalender voll und man ist total happy, aber wenn man da einen Coach hat, der sagt, mach mal bitte 30% weniger, du wirst sehen, die Aufträge werden kommen und setz die Preise höher an, ne? Und da muss man jemanden haben, der einem das beibringt, bis man selber kann. Ne? Ich meine, nehmen wir mal in der Fußballerbranche ist ja dasselbe. Jeder erfolgreiche Fußballer hat 10 Coaches und 2 Psychologen, weil die mit dem Druck alleine überhaupt nicht umgehen können. So, und deswegen sind so viele Leute gerade in der Szene irgendwie depressiv, schlucken Tabletten, nehmen Drogen. Wie will man das aushalten? Ich habe das nur ein Dreivierteljahr gemacht und ich habe gedacht, ich will das nie wieder machen. Ne? Gut, ich war jetzt noch nicht Privatjet-Status, Business-Klasse musste da reichen, ne? aber trotzdem, das war furchtbar und der eine kann es halt mehr ab, der andere weniger und ein Beispiel Avicii war, dass es nicht gut für ihn war. So, ne? Und viele andere, die kommen aber erst noch, die ganzen, wir werden noch von diesen Fällen hören. Ich weiß, ich darf euch die Namen leider nicht nennen, wen ich betreue, ne? Aber die kennt man und die sagen, Paul, ich kann nicht mehr. So, und ja, die müssen eine Pause machen. Und das, da haben die Angst vor.
Ist das auch so ein bisschen dieses Hamsterrad-Phänomen? Also du musst ja erstmal rauskommen. Also wenn du da ein Team hinter dir hast, also ja, haben wir ja vorhin gesagt, so 30 Leute arbeiten für dich. Wenn du nicht mehr auf Tour bist, werden die arbeitslos, mehr oder weniger. Ne?
Ja, und da sage ich ganz klar, kein Mensch hat Verantwortung für einen anderen Menschen. Also das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hart, aber wenn ich jetzt ein Unternehmen habe, wo 30 Leute dranhängen und derjenige dann arbeitslos wird, dann hat er die Pflicht, sich einen anderen Job zu suchen. So, sonst nehme ich ihm ja die Verantwortung für sein Leben ein Stück weit ab. Ja.
Also so. Gesundheit geht vor über allem anderen.
Über allem. Und ich mache die Leute ja auch dann, wenn ich sage, ja, ohne mich kommen die nicht klar, dann mache ich die doch klein und zu Opfern. Ne? Und ich möchte mit Leuten arbeiten, die selbstständig sind. Und wenn ich eben nicht mehr kann und langfristig sichert, es gibt sowieso keine sicheren Arbeitsplätze, ist meiner Meinung nach. Du kannst morgen aus dem Betrieb fliegen. Ne? Wer weiß, wie sich das alles noch entwickelt. Auf jeden Fall find ich, dass die Gesundheit vorgeht und jeder für sich selbst Verantwortung übernehmen sollte. Und gute Leute finden immer Jobs.
Ja. Paul, wir müssen langsam zum Ende kommen.
Okay, okay.
Eben noch kurz, also wenn jetzt jemand von unseren Hörern psychische Probleme hat in der Richtung.
Nicht nur das, also das ist mir noch ganz, nicht nur psychische Probleme, weil meines Erachtens ist nicht, wenn die Zähne braun sind und wehtun und gezogen werden müssen zum Zahnarzt, sondern vorher Coaching machen, vorher das Business kennenlernen, vorher sich selbst kennenlernen. Das ist meine große Mission. Nicht, wenn es zu spät ist. Das ist dann so, da muss man den Fusch am Bau reparieren. Aber vorher prophylaktisch alles richtig machen, so gut es geht. Und da kann man von meinen Erfahrungen profitieren. Und das ist mir ganz, ganz wichtig. Ne? Wenn einer von Anfang an alles richtig machen will und durchstarten will, weil er diese Leidenschaft hat, dann kann er mich gerne kontaktieren. Und da kann ich meine Expertise, meine Erfahrung da reinbringen. Und das hat bei vielen schon funktioniert. Das war mir jetzt wichtig.
Wie erreicht man dich?
Einfach über Facebook unter Paul Hutsch einfach eintippen. Oder ich habe auch eine Facebook-Gruppe, die nennt sich als Musiker endlos, kreativ, erfolgreich und glücklich. Da kann man sich bewerben für die Gruppe, da kommt auch nicht jeder rein. Aber da biete ich Kontakt, wie man erfolgreich wird und wie man aber glücklich und gesund erfolgreich wird.
Verlinken wir auch hier in den Comments.
Gerne,
in
gerne.
Den Kommentaren, genau, des Podcasts, das finde ich
an. Eine letzte Frage hätte ich schon von meiner Seite. Und zwar ist das sogar was ganz Persönliches. Und zwar haben wir nämlich vor wenigen Wochen zusammen aufgelegt, beim Electric Snowfall, da habe ich vor dir aufgelegt.
Ach, cool.
Ja, genau. Und da hat man es ja auch unterhalten. Und da wollte ich mal wissen, du hast ja da, wie ich gerade schon gespoilert habe, aufgelegt wieder. Auch unter dem Namen PH Electro. Wie ist das also für dich? Also warum machst du das? Machst du das, weil du dann nochmal so ein bisschen eine Renaissance erleben willst für dich? Sagst, cool, es ist immer noch geil, auf der Stage zu sein. Oder ist das für dich irgendwie so, damit du den Kontakt nicht zur Szene verlierst? Oder warum machst du das? Macht dir das immer noch so viel Spaß wie früher?
Ich sag mal so, mir hat das immer Spaß gemacht, aber die Dosis macht das Gift. Jetzt suche ich mir die Gigs aus, die nicht so weit weg sind und für diese Zeit habe ich unheimlich Spaß daran. Und wenn ich keinen Bock habe, gehe ich nicht hin. Also, ich esse halt jetzt nicht mehr jeden Tag Pizza, nur dann, wenn ich will. Und dann macht es mir auch Spaß, weil ich mache nur Dinge, die mir Freude machen. Und das ist das. Du bist doch der Jura studiert, oder?
Ja, genau.
Ja, super, wie geil ist das denn bitte? Sehr cool,
freue ich mich. Wir unterhalten Backstage, stimmt.
Genau, ja, klar. Super cool, freue ich mich.
Yes.
Paul, wir haben eine schöne Tradition bei uns in der Klangküche und zwar packt jeder noch einen Song auf unsere Playlist am Ende, auf unsere Spotify-Playlist. Wenn du jetzt nicht aus der Hüfte geschossen einen Song parat hast, würde ich mal anfangen und einen draufpacken. Okay, ich fange mal an. Du sagst jetzt, ich fange mal an. Und zwar packe ich hier von unserem ehemaligen Mitglied der Klangküche, dem Basti, seine neueste Produktion drauf. Und zwar Which Light Switch is Which?
Ein besserer Name.
Ah, okay.
Genau. Müssen wir unbedingt mal reinhören. Neue Scooter-Single, produziert von unter anderem Basti. Und genau.
Cool.
Jonas.
Ja, Ja, ich schwanke gerade zwischen zwei Liedern. Ich überlege gerade, Sebastian, sag mal, eher so Festival oder eher so Radio?
Wie du möchtest, also ist dein Song.
Ja, ich kann mich ja nicht entscheiden, du musst jetzt einen Tipp geben hier.
Ja, dann mach mal Festival, bitte.
Okay, dann würde ich von Swag, also S-W-A-C-Q, No Strings Attached machen.
Cool. Okay. Also irgendein Song. Okay, dann nehme ich Dr. Peacock, Trip to Holland.
Ja.
Yeah. Feiere ich mit meinen Kindern dermaßen ab. Und ich liebe einfach Hardstyle, Hardcore. Und da werden demnächst Produktionen noch kommen in die Richtung, weil ich da Bock drauf habe. Nicht wegen der Kohle, nur wegen Spaß. Dann macht's auch Spaß.
Ja, der Peacock geht auch gerade voll durch die Decke. Ne?
Mega, also der Typ.
Ja, der macht alles voll, wo er gerade auftritt. Mega angesagt.
Ja, der muss aufpassen. Soll mich anrufen.
Soll ich anrufen, okay.
Genau.
Ist aber auch, glaube ich, ein Holländer oder so, ne?
Ja, genau. Ich liebe Holländer. Ich glaube, Holländer.
Gut. Genau. Paul, vielen Dank, dass du da warst. Ich glaube, das war ein super geiles Gespräch, eine sehr schöne Folge.
Fand ich auch.
Und ja, also vielen Dank dafür und dir alles Gute. Ich hoffe, wir sprechen uns nochmal wieder. Bis dahin.
Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Hat mir riesen Spaß gemacht. Grüße an eure Community. Vielen Dank.
Danke, danke.
Ja. Ciao,
ciao. Ciao.